Jakob Hein. Hypochonder leben länger. Und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis. Wer sich in eine psychotherapeutische Behandlung gibt, ist damit nicht allein. Viele Menschen leiden an psychischen Krankheiten, gehen durch schwierige Lebenssituationen oder wissen vor lauter Problemen schlicht nicht mehr weiter. Als Psychiater erlebt Jakob Hein das Leid vieler Menschen jeden Tag. Und doch ist kein Leid für ihn alltäglich oder normal. Jeder Patient hat seine ganz eigenen Gefühle und Erfahrungen. Diese Blings schildern, wie es ist, als Psychiater mit Menschen zu reden und ihnen zu helfen. Jakob Hein berichtet, mit welchen Problemen er oft konfrontiert wird, warum er keine Ferndiagnosen an Prominente ausstellt und welche unsinnigen Fragen er auf Cocktailpartys zu hören bekommt. Blink Nummer 1. Psychiater sind auch nur Menschen, die andere normale Menschen behandeln. Schon als Jugendlicher faszinierte Jakob Hein der Beruf des Psychiaters. Die Zeitschriften waren damals voller Berichte von Experten, die angeblich allein aus der Körperhaltung eines Menschen dessen sexuelle Vorlieben ablesen konnten. Diese Experten wussten auch, dass Menschen, die gern aufräumen, anal fixiert sind und Raucher dagegen oral fixiert sein mussten. Das war natürlich spannend. Hinzu kam, dass der Autor seine eigene Psyche zeitweise nicht so recht verstand und ihr tiefer auf den Grund gehen wollte. Als er jedoch herausfand, dass Psychiater Medizin studieren mussten, war das eine weniger freudige Überraschung. Auch der Unterschied zwischen Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie und Psychoanalyse erschien ihm neblig. Irgendwie war das doch alles dasselbe. Heute ärgert es ihn, wie sehr der Beruf des Psychiaters mit Stereotypen belegt ist. In der Vorstellung vieler Menschen ist der Psychiater ein älterer, vollbärtiger Mann, der in seinem Sessel schlummert, während auf der Couch neben ihm eine Frau mittleren Alters von ihrer Lebenskrise erzählt. Oder der Psychiater ist ein Sadist im weißen Kittel und arbeitet im Verborgenen hinter den verschlossenen Türen eines abgelegenen Irrenhauses. Derartige Annahmen sind selbstverständlich großer Unsinn. In der Tat können Psychiater ihren Patienten oft sehr gut helfen. Aber wer geht eigentlich zum Psychiater? Ist es wirklich die hobbylose Millionärsgattin oder der schreiende Psychomörder? Wie die Psychiater selbst sind auch ihre Patienten ganz normale Menschen. Patienten sind sie, weil sie unter einer psychischen Krankheit leiden, schweren Problemen gegenüberstehen oder schwierige Lebenssituationen erfahren. Manche leiden unter Verfolgungswahn, hören Stimmen oder sind drogenabhängig. Doch in keinem Fall sind Menschen in psychiatrischer Behandlung unnormal. Und was, wenn sich im Verlauf einer Behandlung herausstellt, dass ein Patient gar nichts hat? Diese Frage bekommt der Autor oft zu hören. Und auch diese Frage ist Unsinn. Kein Mensch macht sich die Mühe, einen Termin in einer psychiatrischen Praxis zu vereinbaren, wenn er oder sie sich psychisch völlig stabil fühlt. Mag sein, dass es Menschen gibt, die nur in eine Praxis kommen, um der Psychiaterin nachzuweisen, welcher lächerlichen Pseudowissenschaft sie nachgeht. In dem Fall haben diese Menschen allerdings ziemlich sicher psychische Probleme und sollten sich wirklich in Behandlung begeben. Blink Nummer 2. Selbst Psychiaterinnen und Psychiater wissen nicht die Antwort auf alle Fragen. Nicht selten klingelt beim Autor gegen 9 oder 10 Uhr abends das Telefon. Am Apparat melden sich Freunde und Bekannte oder Menschen, deren Cousin er flüchtig einmal auf einem Schützenfest im Spreewald begegnet ist. Immer geht es in diesen Anrufen um psychiatrische Fragen, die der Autor mittels einer fixen Ferndiagnose doch bitte beantworten solle. Ähnliches passiert ihm auch auf Familienfesten und sonstigen Feiern, bei denen er mit den wildesten Fragen konfrontiert wird. Mir scheint, ich schlafe morgens schlechter. Was kann man denn da machen? Oder ich habe gehört, dass Psychiater sogar Phobien gegen Clowns behandeln. Ich mag keine Clowns. Bin ich etwa auch psychisch krank? Das Problem an den meisten dieser Fragen ist, dass sie entweder völlig belanglos scheinen oder ein Problem stark verallgemeinern, mal ganz davon abgesehen, dass Hein als Psychiater für derartige Fragestellungen nicht ausgebildet ist. Die Medizin orientiert sich an spezifischen und praktischen Problemen. Folglich besteht die psychiatrische Ausbildung darin, tatsächlich leidenden Menschen zu helfen. Für die Befindlichkeitsstörungen, die sich die Leute nach dem dritten bis fünften Sektglas auf einer Party ausdenken, hat er nichts übrig. Hin und wieder erhält der Autor auch Anrufe von Freunden, in denen es um somatische medizinische Fragen, also um körperliche Probleme geht. Meist fügen sie dann hinzu, dass sie eben ein klein wenig hypochondrisch seien und jedes Wehwehchen ihnen sofort eine Heidenangst einjage. Hypochonder leben länger, antwortet der Autor ihnen dann. Eine Antwort, die nicht nur beruhigend auf seine Freunde wirkt, sie ist auch wissenschaftlich belegt. Eine Studie zeigt, wer um seine Gesundheit fürchtet, hört rechtzeitig auf Krankheitsanzeichen und geht, ohne zu warten, zum Arzt. Entgegen der landläufigen Meinung behandeln Psychiater übrigens in der Tat körperliche Erkrankungen. Die Wissenschaft der letzten 300 Jahre zeigt nämlich, dass die meisten psychischen Leiden ihren Ursprung im menschlichen Gehirn haben und somit einen Teil unseres Körpers betreffen. Was die Psychiater jedoch von anderen Ärzten unterscheidet, ist ihr zukunftsorientierter Ansatz. Viele Krankheiten werden aus einer kriminalistischen Perspektive von der Gegenwart ausgehend und in die Vergangenheit blickend betrachtet. Mit schwerem Gerät wird der Körper der Patienten examiniert, um herauszufinden, was sie wohl damals falsch gemacht haben und für welche Laster sie nun die Quittung bekommen. Eine Psychiaterin hingegen interessiert sich weniger dafür, was ein Patient in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Sie will herausfinden, wie ihr Patient wieder ein erfülltes Leben führen kann. Dies jedoch führt häufig zu falschen Erwartungen seitens der Patienten, wie wir im folgenden Blink sehen werden. Blink Nummer 3. Psychiater können dicht halten, aber keine Lösungen anbieten. Eine Psychiaterin unterliegt, wie jede Ärztin, der Schweigepflicht. Und diese gilt es sehr ernst zu nehmen. Nicht nur darf die Psychiaterin nicht einfach ausplaudern, mit welchen Problemen sich ihre Patienten herumschlagen, auch die Identität der Patienten unterliegt der Schweigepflicht. Der Autor kennt daher berufsbedingt niemanden. Grüßt ihn ein Patient in der Öffentlichkeit, so grüßt er gern zurück. Er darf jedoch nicht zuerst grüßen. Selbst Reden sind Patientengeschichten am heimischen Abendbrottisch mit der Frau ebenfalls tabu. Auch den Angehörigen eines Patienten gegenüber ist er zum Schweigen verpflichtet, es sei denn, ein Patient äußert sein ausdrückliches Einverständnis. Während der Autor also seine Patienten öffentlich nicht kennen darf, haben diese sämtliche Freiheiten. Sie können offen erzählen, wo sie in Behandlung sind und was sie in einer Beratungsstunde besprochen haben. Allerdings gibt es eine wesentliche Ausnahme für die Schweigepflicht. Wenn Hein den Eindruck hat, dass eine Patientin sich in Kürze das Leben nehmen könnte, lässt er sie gewiss nicht unbegleitet aus der Praxis spazieren. Solche Extremsituationen sind ein Alarmsignal und müssen von Ärzten entsprechend gehandhabt werden. Wie aber behandelt ein Psychiater seine Patienten überhaupt? Oft scheint es, als können Psychiater nichts Besonderes. Sie beherrschen weder spezielle Operationstechniken, noch verschreiben sie viele Medikamente. Auch an teuren, modernen Geräten fehlt es in ihren Praxen. Eigentlich tun sie vor allem eines: zuhören und gelegentlich ein paar Fragen stellen. Bei all dem Gerede sind einige Patienten besonders enttäuscht, wenn der Autor ihnen auch nach gefühlt 10.000 Stunden des Zuhörens keine fertigen Lösungen für ihre schier unlösbaren Probleme verraten kann. In diesen Momenten wünscht er sich selbst nichts sehnlicher als einen Zauberstab, den er aus der Schublade holen und, simsalabim, mit ihm ein Wunder herbeiführen könnte. Aber leider ist ein Psychiater kein Zauberkünstler. Und doch haben die meisten Patienten irgendwann bemerkt, dass ihnen geholfen wird. Das klingt paradox, doch der Schlüssel zum Verständnis ist das Prinzip inkrementeller Lösungen. Für die komplexen Probleme, unter denen viele Menschen leiden, gibt es nun einmal keine einfachen Lösungen. Vielmehr gilt es, viele kleine, gezielte Veränderungen anzuregen, die wiederum zu kleinen, wichtigen Verbesserungen führen. Die psychischen Probleme, die uns plagen, bestehen oft aus vielen kleinen Puzzleteilen. Um eine Verbesserung zu bewirken, braucht es daher viel Geduld. Blink Nummer 4. Psychiater stellen keine Ferndiagnosen für verhaltensauffällige Prominente. Oft bekommt der Autor die Frage gestellt, ob er für oder gegen Medikamente sei. Seine Antwort lautet dann, er ist dagegen, denn warum sollte man dafür sein, einen Menschen mit Tabletten zu füttern? Ebenso ist der Autor gegen Chemotherapie, Meniskusoperation oder Physiotherapie, denn wieso sollte man giftige Chemikalien in den Körper pumpen, Menschen das Knie aufschneiden oder an schmerzenden Stellen drücken? Aber mal im Ernst. Die Frage, ob ein Psychotherapeut für oder gegen Medikamente ist, erscheint schlichtweg unsinnig. Eine Chirurgin fragen wir schließlich auch nicht, ob sie für oder gegen Operationen ist. Die viel bedeutendere Frage lautet doch, mit welchem Ziel wird ein Medikament eingesetzt und rechtfertigt der Erfolg des Medikaments seinen Einsatz? Ein Antidepressivum kann beispielsweise stabilisierend auf die Psyche einer Patientin wirken und ihr so erlauben, wichtige Veränderungen in ihrem Leben auf den Weg zu bringen, ohne dass sie dabei von anhaltenden Suizidgedanken geplagt wird. Ärzte sind sogar dazu verpflichtet, ihren Patienten ein Medikament nicht zu verschweigen. Würde der Autor seinen Patientinnen für all ihre Probleme Medikamente verschreiben, wäre das für ihn natürlich höchst bequem und lukrativ. Er müsste die komplexen Erkrankungen nicht mehr in ihrer Tiefe verstehen, sondern könnte nach einfachen Kriterien Tabletten heraussuchen. Doch damit wäre die psychotherapeutische Arbeit keinesfalls getan. Letztlich bleibt es die Entscheidung der Patienten, ob sie eine medikamentöse oder nicht medikamentöse Behandlung bevorzugen. Medikamente können immer nur unterstützend wirken und dabei helfen, die notwendigen Veränderungsschritte anzugehen. Als Psychiater muss der Autor mit seinen Patienten daher vor allem reden, um eine Diagnose zu stellen. Und er muss mit ihnen weiterreden, um sie bestmöglich zu heilen. Wenn nun also das Gespräch das wichtigste Element der Psychotherapie darstellt, müsste sich das Ganze doch auch gut aus der Ferne praktizieren lassen. Psychiater wie Hein werden oft gefragt, wie es denn um die Psyche dieser oder jenen womöglich verhaltensauffälligen prominenten Person stehe. Doch ganz so einfach ist es eben nicht. Psychiater gehen nicht umher und stellen Menschen, die nicht bei ihnen in Behandlung sind, irgendwelche Diagnosen aus. Das persönliche Gespräch als Teil der psychotherapeutischen Behandlung ist unabdingbar. Wer meint, die psychiatrische Heilkunst könne einfach aus der Ferne praktiziert werden, irrt sich. Gleichzeitig sind dem persönlichen Gespräch auch Grenzen gesetzt. Im nächsten Blink erfährst du, warum das so ist. Blink Nummer 5. Ein guter Psychiater kümmert sich um seine Patienten, ohne sich deren Leiden zu eigen zu machen. Eine Sitzung in der psychiatrischen Praxis des Autors kann mal volle 2 Stunden und dann wieder nur 2 kurze Minuten dauern. Das hängt ganz von den Patienten ab. Hat eine Patientin neue Gedanken und Einsichten, widmet er ihr möglichst viel Zeit. Wenn sie aber nichts zu berichten hat, wird die Sitzung eher beendet. Das ruft mitunter Verwunderung aus, wenn eine Patientin, die in der vorigen Woche noch eine ganze Stunde in der Beratung saß, beim nächsten Termin bald nach der Begrüßung wieder verabschiedet wird. Das psychotherapeutische Gespräch ist dabei stets freundlich, aber niemals freundschaftlich. Ein Psychiater sollte sehr empathisch sein, aber nicht zu sehr, denn einerseits muss er, um helfen zu können, eine unabhängige äußere Sichtweise bewahren. Andererseits darf er seine eigene psychische Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Trotz allem Mitgefühl sind daher Grenzen gesetzt und der Psychiater lässt mit dem Verlassen seiner Praxis das Leid seiner Patienten hinter sich. Auch das führt mitunter zu Verwirrungen unter den Patienten unseres Autors. Manche von ihnen meinen nämlich, Hein verfüge über unbegrenzte Speicherkapazitäten in seinem Gehirn und könne sich zu jeder Zeit an alles, was ihm einmal gesagt wurde, erinnern. Sie sagen dann Dinge wie, Sie wissen ja, als meine Mutter damals den Autounfall hatte, wobei das unschuldige Wörtchen ja subtil darauf hinweist, dass ihm diese Geschichte bereits erzählt wurde und er sich doch bitte daran erinnern möge. Denn wenn ihm diese Episode nicht präsent ist, woran erinnert er sich dann überhaupt? Und welchen Sinn haben dann diese psychotherapeutischen Gespräche? Zu Beginn seiner Karriere als Psychiater versuchte der Autor, seine Erinnerungslücken zu überspielen. Heute aber hakt er direkt nach und gibt offen zu, wenn er sich nicht erinnert. Als Psychiater kümmert er sich, so gut er kann, um seine Patienten. Aber er macht sich deren Probleme und Leiden nicht zu eigen. Es wäre auch wenig zielführend, wenn er unter den Schwierigkeiten seiner Patienten genauso leiden würde wie diese. Hinzu kommt, dass Hein sich um die nächsten Patienten, die in seine Praxis kommen, ebenso sorgsam kümmern muss. Besonders ärgert es ihn dann, wenn eine Patientin zu spät kommt und sich mit den Worten »Sie kennen ja meine Diagnose« entschuldigt. Wenn eine Diagnose tatsächlich dazu führen würde, dass betroffene Patienten nicht pünktlich zu Beratungsgesprächen erscheinen, würde sie niemand mehr behandeln. Zudem schaffen es viele andere Patienten mit derselben Diagnose immer pünktlich zu ihren Terminen zu erscheinen. Ganz neu ist es, dass sich einige Patienten ihre Diagnose selbst stellen. Besonders hoch im Kurs ist hier die Hochbegabung, um die es im nächsten Blink gehen soll. Blink Nummer 6. Die Hochbegabung als populäres Leiden. Mit dem Wandel der Zeit wandeln sich auch die psychischen Leiden der Menschen. Im späten 19. Jahrhundert litten viele Frauen angeblich an Hysterie. Mann, oder besser gesagt Männer, nahmen an, dass die Gebärmutter der Frauen, die Hystera, ziellos im weiblichen Körper herumwandere und sich schließlich im Gehirn festbeiße, wenn sie nicht regelmäßig mit Sperma gefüttert würde. Die Diagnose der Hysterie ist inzwischen als sexistisches Konstrukt enttarnt und folgerichtig verschwunden. Dafür leiden heute viele Menschen an Borderline-Störungen, bei denen sie sich selbst verletzen. Anfang der 2000er Jahre wurde zudem die Diagnose Burnout populär. Unter den Kindern und Eltern, die den Autor in seiner Funktion als Kinder- und Jugendpsychiater aufsuchen, macht derweil eine andere Diagnose die Runde, die Hochbegabung, gerne auch in Kombination mit Hypersensibilität. Die Häufung dieser Fälle ist für unseren Autor überraschend, denn noch vor kurzem galt die Hochbegabung als äußerst seltenes Phänomen. Die vermeintlich Hochbegabten von heute leiden weniger an ihrer überragenden Intelligenz. Vielmehr besteht ihr Leid in der schier unerträglichen Masse an tief und tiefer Begabten in ihrer Umgebung. Zwar mögen auch diese Menschen leiden können, doch das Leid der Hochbegabten sei, wie sie meinen, aufgrund ihrer so überragenden Gehirne viel stärker ausgeprägt. Ein typisches Merkmal für selbsternannte Hochbegabte ist ihre Unfähigkeit, die Wurzel aus Neun zu ziehen. Schließlich befassen sie sich nur sehr ungern mit trivialer Mathematik oder den Regeln der Rechtschreibung für tiefer Begabte. Zudem sind in ihren Augen Tests ein ausgesprochen perfider Angriff auf ihre Welt. Denn Tests können ihre Hochbegabung allzu oft nicht belegen und taugen für sie daher nichts. Will sagen, der Autor ist überaus skeptisch, was die Diagnose der Hochbegabung betrifft. Das hat einen simplen Grund. Intelligenz ist statistisch normal verteilt, was bedeutet, dass die allermeisten Menschen einen Intelligenzquotienten zwischen 85 und 115 haben. Bei einem IQ von 70 spricht man von einer geistigen Behinderung und ab dem Wert 130 von einer Hochbegabung. Die Normalverteilung des IQs bedeutet jedoch, dass diese sehr niedrigen und sehr hohen Werte extrem selten sind. Die meisten selbstdiagnostizierten Hochbegabten sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht hochbegabt. Diagnosen werden ohnehin oft überbewertet. denn sie versuchen, die Symptome eines individuellen Menschen mit den Symptomen möglichst vieler anderer Menschen in Verbindung zu stellen. Das ist zwar wichtig für die Erforschung von Krankheiten und die Entwicklung von Therapien, doch letztlich sind die Leiden zweier verschiedener Menschen nie dieselben. Es wäre daher durchaus legitim, jedem Patienten sein ganz eigenes Syndrom zu widmen. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Psychiater, genau wie ihre Patienten, auch nur Menschen sind. Sie wissen weder die Antwort auf alle Fragen, noch können sie komplexe Lebensprobleme in einem Moment wegzaubern. Alles, was Psychiater daher tun können, ist zuhören und reden. Erstaunlicherweise hilft das vielen Menschen. In manchen Fällen helfen auch Medikamente. In jedem Fall aber ist eine psychotherapeutische Behandlung ein langer, oft anstrengender Prozess, in dem Schritt für Schritt an kleinen Veränderungen gearbeitet wird, sodass mit der Zeit ein Patient wieder erfüllter und glücklicher leben kann. Das waren unsere Blinks zu Hypochonder leben länger von Jakob Hein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.